Herzlich willkommen zur dritten Folge von Alles Glauben, dem Podcast über Religionen, der keineswegs behauptet, man sollte alles glauben. Wir sind an der Humboldt-Universität und laden ja immer einmal im Monat einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin ein, um mit diesen Personen etwas aus und in den Religionen besser zu verstehen. Und heute sind wir aber nicht in Berlin.
Ja, wir sind alle ganz schön vertan.
Wo sind Sie heute?
Ja. Genau. Soll ich mal erst sagen, wo ich bin? Weil Sie haben, glaube ich, gerade gefragt. Genau. Ich bin gerade in einem palästinensischen Dorf, das heißt Al-Kubeibe. Und das ist vielleicht das biblische Emmaus gewesen, wo Jünger hingelaufen sind, als Ostern gerade ihnen noch nicht klar geworden war. Vorher war ich über eine Woche mit Mira Sievers zusammen, unserer letzten Gästin. Da haben wir in Jerusalem im theologischen Studienjahr eine ganz tolle Gruppe unterrichtet, evangelische, katholische und islamische Theologiestudierende. Also mir geht es gerade sehr gut, weil ich im Heiligen Land bin. Aber wo sind Sie, Frau Tannen?
Toll, und ich konnte auch gerade schon kurz den Muezzin hören. Ja, ich bin auf der anderen Seite des Atlantiks. Ich bin in Boston. Und zwar gerade hier ist es gerade relativ früh morgens, die Sonne scheint heute. Ich bin hier Visiting Research Scholar am Boston College. Das ist eine große jesuitische Universität. College ist eigentlich, ehrlich gesagt, der komplett falsche Name, weil diese Uni sehr, sehr groß ist, mit zwei unterschiedlichen theologischen Departments. Ich bin dort am Lehrstuhl für politische Philosophie, jetzt für das nächste halbe Jahr. Und genau, bin hier ganz gut angekommen. Das Wetter spielt noch so ein bisschen verrückt. Wir hatten jetzt am Montag einen großen Blizzard und ich konnte den ganzen Tag das Haus nicht verlassen. Aber ja, heute scheint die Sonne und ich bin frohen Mutes und freue mich auf unser Gespräch.
Ja, unser Gespräch wird, glaube ich, richtig spannend. Es ist nämlich so ein bisschen eine Vertiefung oder Fortsetzung von dem, was wir das letzte Mal mit Mira Sievers besprochen haben. Es geht nochmal, habe ich mir gedacht, und Sie ja auch, um Rituale, da müssen wir noch ein bisschen ran. Wir haben noch mehr Fragen und wir wollten dann natürlich auch eine jüdische Stimme hören. Und deswegen wollen wir mit einem Rabbiner reden. Das ist auch ganz praktisch, den kennen wir jetzt beide nicht so gut. Ich habe ihn nur am Telefon erlebt, wirkt sehr lebendig.
Alles im Gespräch.
Ja, jetzt ist unser heutiger Gast da. Sein Name ist Rabbiner Julian Chaim Susan. Er ist 1968 geboren und in Freiburg aufgewachsen und hat an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg studiert und hat auch während des Studiums in Heidelberg als Religionslehrer bereits gearbeitet.
Und dann hat er in Israel eine weitere Ausbildung gemacht, nämlich ein richtiges Rabbinatsstudium. 2003 ist er dann in Jerusalem, also ganz nah von mir jetzt hier weg, 11 Kilometer weg von hier, zum Rabbiner ordiniert worden. Anschließend war er Rabbiner in Düsseldorf und dann in Mainz. Aber jetzt ist er, und das schon seit 2013, in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main tätig.
Genau, er ist aktiv im interreligiösen Dialog engagiert, Mitglied in verschiedenen Gesprächskreisen und war von 2019 bis 2023 im Vorstand des Rats der Religionen in Frankfurt und zeitweise auch der zweite Vorsitzende. Und wir sprechen heute mit Ihnen in Frankfurt. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Vielen Dank für die Einladung. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man auch viele Möglichkeiten nutzt, um ins Gespräch zu kommen und vielleicht das eine oder andere, was man über den anderen nicht weiß, dann doch bekannter zu machen. Deshalb danke für die Möglichkeit dafür.
Wir haben in unserer letzten Folge uns Gedanken über Rituale gemacht und haben dort mit Professorin Mira Sievers gesprochen und haben gedacht, okay, in unserer dritten Folge möchten wir jetzt dieses Thema nochmal vertiefen und sind da auf Sie gekommen. Und genau, und deswegen wäre jetzt meine erste Frage, im Judentum gibt es ja 613 Geh- und Verbote. Und wenn ich erstmal diese Zahl 613 höre, muss ich sagen, ehrlich gesagt, da denke ich so, wow, das sind ganz schön viele für den Alltag. Und ja, können Sie mal erklären, warum sind das so viele Geh- und Verbote? Und genau, welchen Sinn und Zweck haben die eigentlich?
Es gibt eine wunderschöne Antwort, die sozusagen erstmal das Grundprinzip erklärt von dieser Fülle von Geboten oder überhaupt von der Tatsache, dass wir göttliche Gebote haben. Und das gibt einen großartigen Denker, muss man vertiefen, wären mehrere eigene Vorträge. Rambam oder eben, das ist die Abkürzung für Rabbi Moshe ben Maimon, der Maimonides, der Rabbiner und Philosoph und Arzt war. Und er schreibt in seinem philosophischen Werk über die erste Sünde. Adam und Eva im Paradies, wissen wir alle, sie haben gegessen. Wollen wir es interaktiv machen? Vom Baum? Von welchem Baum? Tatsächlich, ja, also der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, darauf wollte ich hinaus. Und Maimonides fragt jetzt, und ich mache das für meine Schüler immer ein bisschen einfacher, damit man es nachvollziehen kann. So die erste Ebene ist, warum ist das eine Sünde? Vielen Dank, Adam und Eva, dass ihr von dem Baum gegessen habt. Jetzt wissen wir endlich, was gut und böse ist. Aha. Das wäre ja furchtbar, wenn wir es nicht wüssten. Das macht uns doch aus, oder? Und dann kommt aber so die typische jüdische Art zu fragen, wenn Adam und Eva nicht wussten, was gut und böse ist, wie können sie dafür bestraft werden, etwas Böses getan zu haben? Das heißt, das macht ja gar keinen Sinn. Und seine Antwort ist, gibt andere, aber seine Antwort von Maimonides ist zu sagen, Adam und Eva hatten schon die Fähigkeit zu unterscheiden. Aber damals noch zwischen, er nennt es auf Hebräisch, Sheker und Emet, Wahrheit und Lüge. Wir würden sagen, richtig und falsch. Also, wenn Sie jetzt mal rausschauen und ich sage Ihnen, bei Ihnen regnet es gerade, ist das Wahrheit oder Lüge? Ist das richtig oder falsch? Dann antworten Sie?
Lüge. Es regnet nicht.
Bei Ihnen regnet es nicht. Okay, Sie sind in Jerusalem.
Was bei mir regnet es auch nicht. Es wäre auch eine Lüge, ja.
Okay, aber wenn ich jetzt frage, und wenn jetzt 1000 Leute bei Ihnen wären, die würden alle die gleiche Antwort geben, richtig? So, wenn ich jetzt aber fragen würde, ist das gut oder schlecht? Schlecht und böse auf Hebräisch dasselbe? Dass es nicht regnet. Ja. Ist das gut oder schlecht?
Ich würde sagen, es ist gut, weil ich möchte keinen Regen haben.
Genau. Aber wer würde es gut finden, dass es regnet?
Ja, hier wäre es gut, wenn die Natur wieder schön bewässert würde. Hat schon auch Vorteile, wenn es regnet.
Also in Israel ist es so, dass es eigentlich nur im Winterhalbjahr überhaupt regnen kann. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es nach Pessach bis zu Kott in den ganzen halben Jahr regnet, ist total gering. Sogar im Gebet kommt das dann so vor, dass wir im Sommer nur um Tau beten, weil wir gar nicht davon ausgehen, dass es regnet. Und erst im Winterhalbjahr dann um Regen bitten. Das heißt, es kommt natürlich drauf an. Also die Frage nach gut und schlecht oder gut und böse ist eine subjektive. Und die Frage nach richtig und falsch ist eine objektive. Und Adam und Eva, so argumentiert Maimonides, haben die Fähigkeit zur objektiven Einschätzung verloren. Plötzlich werden die Menschen subjektiv. Bis hin, dass in der nächsten Generation sofort Kain den Hevel erschlägt. Er wird zum Mörder. Weil er findet das nicht in Ordnung, dass sein Opfer angenommen wird, aber dass das Opfer seines Bruders angenommen wird, aber nicht sein eigenes. Und dann kommt die ganze Menschheit, die plötzlich bösartig, gewalttätig wird. Und in der Regel frage ich dann immer meine Schüler, ich hoffe, sie geben auch automatisch die gleiche Antwort, ist es gut oder böse, zu stehlen?
Ja, das ist wohl nicht nur persönliche Einschätzung, sondern das soll man nicht tun. Ja.
So, genau. Und das ist doch der Punkt, dass wir natürlich alle schon Filme gesehen haben oder Bücher gelesen haben, wo wir mit dem Dieb mitfiebern und uns freuen, wenn er es schafft. Also aus Sicht des Diebes ist der sogar der Diebstahl gut, wenn er klappt. Aber für eine Gesellschaft ist es natürlich falsch, Diebstahl zu erlauben. So, und da setzt Maimonides ein und sagt, nachdem Noah landet, stellt Gott fest, dass diese Fähigkeit zwischen richtig und falsch zu unterscheiden dem Menschen abhanden gekommen ist. Deshalb wird die Welt so schlimm, dass es die Sintflut gibt. Alle werden nochmal untergetaucht, die ganze Welt, bis auf Noah und seine Familie. Und Noah bekommt jetzt 7 Gebote. Aus jüdischer Sicht gibt es diese 7 noachidischen Gebote. Jeder Mensch auf der Welt muss sich an diese Gebote halten und hoffentlich ein bisschen darüber hinaus moralische und ethische Werte daraus abzuleiten. Aber das ist nur das Minimum. Wenn ich wirklich will, dass ein Mensch sich komplett richtig verhält, und zwar in jeder Lebenslage, dann braucht er viel mehr. Und deshalb ist die Tora aus unserer Sicht, die 5 Bücher Moses, praktisch die Gebrauchsanweisung Gottes für den Menschen. Und da steht dann eben für jede Lebenslage, für jede Situation ein Gebot drin, so sollst du es machen oder so sollst du es gerade nicht machen. 365 Verbote, 248 Gebote. Und die Frage, ob das viel ist oder wenig, ich habe mal für einen Vortrag, habe ich mal recherchiert, ich habe mal die Gebrauchsanweisung, ich habe mein KI im Internet gefragt, wie viele Seiten hat die Gebrauchsanweisung meines Fahrzeugs? Und die Antwort war 678 Seiten. Also, wenn ich will, dass mein Auto richtig funktioniert, dann brauche ich so viele Seiten. Wenn ich will, dass mein Leben richtig funktioniert, macht das ja Sinn, viele Anweisungen zu haben. Und dann sage ich meinen Schülern auch immer gerne, bei den 613 G und Verboten gibt es natürlich 365 Verbote. Und stellt euch mal vor, ihr habt eine Klausur, einen Test, der Biologielehrer kommt und sagt, euer Test besteht heute aus 613 Fragen. Und alle so, oh nee, zu viel. Und dann, ja, aber die ersten 365 habt ihr richtig beantwortet, wenn ihr nichts dazu schreibt. Verbote im Judentum heißen Gebote nicht zu tun. Also während wir jetzt gerade hier sitzen, erfüllen wir ja automatisch schon 365 Verbote, weil wir gerade niemanden umbringen und weil wir nichts Unkoscheres essen oder weil wir nicht Ehe brechen und so weiter. Also wir haben sozusagen, wir fangen schon im Positiven an, die Gebote 248, ja, und von denen bleiben dann auch nochmal ganz wenige übrig, denn erstens bin ich kein Priester, deshalb habe ich keinen Dienst im Tempel zu verrichten und zweitens bin ich keine Frau und habe dann die Gebote einer Frau nicht oder umgekehrt die Frauen nicht, die der Männer. Es gibt Gebote für Landwirte und es gibt Gebote für jemanden, der ein Haus baut. Also all das. Das heißt, es reduziert sich dann tatsächlich auf ein überschaubares Maß. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es ganz viele Details. Aber mit denen wächst man auf und die lebt man. Und dann ist es eher eine Hilfe, es ist eine Struktur in meinem Leben, die mir diese Gebote geben.
Sehr schön. Wir hatten in unserer letzten Gesprächsrunde so eine interessante Diskussion darüber, soll man eigentlich die Ritualgebote erklären? Und Sie haben ja jetzt schöne Erklärungen gebracht, aber unsere Gesprächspartnerin damals kam eigentlich zu dem Ergebnis, es geht gar nicht so ums Erklären. Also ich meine jetzt medizinisch erklären, ja, es ist eben gut, wenn man mal eine Pause macht, deswegen Schabbatruhe oder symbolisch erklären. Also wenn wir Verneigungen beim Gebet vollziehen, dann sind wir so wie die Engel fliegen oder historisch erklären. Ja, also zum Beispiel Schleifenlocken kommen daher, dass man sich vom Götzendienst anderer Religionen absetzen will. Dagegen kann man jetzt sagen, es kommt vor allem darauf an, die Gebote einfach zu vollziehen, weil sie Gottes Wille sind. Damit bin ich dann in der Gemeinschaft mit Gott treu. Wie gehen Sie denn mit dieser Frage um? Also soll man deuten und damit die Leute motivieren oder in die Tiefe führen oder soll man sagen, nee, tut's einfach?
Es gibt ein Zitat aus der Tora. Direkt nachdem die 10 Gebote gegeben worden sind, sagt das jüdische Volk zu Moses so, ah, genug, wir wollen gar nicht mehr, dass Gott mit uns direkt redet, rede du mit ihm. Aber der Satz, der das einleitet, oder der Halbsatz ist, Naaseh v'nishma, wir werden es tun und hören. Also die Bereitschaft, es zu tun, ist dem Hören, Verstehen vorangestellt. Und die Kommentatoren fragen sich natürlich alles falsch rum. Ja, normalerweise will ich ja erstmal etwas begreifen, bevor ich es tue. Das ist in unserer Welt natürlich auch richtig. Ich soll hinterfragen, ich soll begreifen, ich soll ja nicht irgendwas tun, bloß weil es irgendjemand sagt. Außer dieser irgendjemand ist Gott. Und da ist es tatsächlich so, dass die Grundidee ist, Naaseh, ich tue es. Und durch das Tun begreife ich es erst. Es gibt diesen Klassiker, den muss man gar nicht aufs Judentum anwenden, aber es passt hier sehr gut. Was macht ein Physiker mit einem Apfel? Der berechnet die Flugbahn oder was macht ein Mathematiker, der berechnet den Umfang, ein Maler wird ein Bild malen und ein Poet macht ein Gedicht. Aber keiner von denen weiß, wie der Apfel schmeckt. Das heißt, manche Gebote ergeben sich durch das Tun, aber danach steht ja das Nishma. Ich möchte schon wissen, aber auch dann warum. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, Begründungen zu geben, das war damals so, weil XYZ. Dann mag das zwar stimmen, aber das ist nicht die alleinige Motivation für dieses Gebot. Die Motivation ist, weil Gott es gegeben hat. Ich muss das machen. Ich kann dann versuchen zu verstehen und vielleicht mich noch mehr zu motivieren, weil ich noch einen Grund finde, warum dieses Gebot ja auch einen Sinn macht. Einen Schabbat zu halten und einen ganzen Tag lang mal nicht Elektronik zu benutzen aktiv, Das ist großartig. Also für jeden Eltern, für jede Vater oder Mutter ist das ein Traum heutzutage, wenn man den Kindern nicht jedes Mal erklären muss, mach doch mal dein Handy aus, heute mal kein Computer, kein Nintendo, kein Playstation oder was auch immer man seine Zeit verbringt, sondern es eine Selbstverständlichkeit ist, gemeinsam zu essen, am Tisch zu sitzen, gemeinsam Lieder zu singen, vielleicht aber dann auch gemeinsam spazieren zu gehen. Schabbat ist so eine wunderbare Sache, dass ich natürlich die Motivation auch im ganz Modernen finden kann, aber wenn ich jetzt sage, ja, ich brauche das nicht, weil ich bin XYZ, das gilt nicht. Also das heißt, die Motivation oder die Erklärung darf nicht dafür Sorge tragen, dass ich dann das Ritual nicht mehr machen muss. Aber es ist natürlich eine Verstärkung, es ist eine schöne Erklärung.
Spannend, da fällt mir das Wort ein, Digital Detox, was ja heute sehr versucht wird. Und ich habe noch eine andere Frage, und zwar hatte ich eine Begebenheit im Sommer. Ich bin ja katholische Theologin und leite ich einen Verein im Erzbistum Berlin. Der heißt Ludwig-Wolka-Verein und wir machen internationale Jugendbegegnungen. Und wir hatten 10 israelische Pfadfinderinnen vom Pfadfinderstamm Zofim in Berlin zu Besuch und haben mit denen eine Woche Berlin erkundet und hatten ein Programm. Und dort in der Begegnung mit diesen jungen Frauen bin ich auf das Wort Koscher nochmal gestoßen und wollte Sie jetzt nochmal fragen, könnten Sie nochmal erklären, was bedeutet das Wort Koscher in der Theorie und dann aber auch im Leben, in der Praxis? Also zu welchem Supermarkt muss ich gehen? Wie erkenne ich das? Warum ist das eigentlich so? Genau, könnten Sie das einmal erklären?
Ja, also Koscher bedeutet einfach erstmal rituell rein erlaubt. Das heißt, ich benutze den Begriff auch zum Beispiel auf eine Torahrolle. Eine Torahrolle, aus der öffentlich gelesen wird im Gottesdienst, muss auf Pergament und von Hand geschrieben sein. Und wenn da jetzt ein Buchstabe falsch geschrieben ist, dann muss ich die erst wieder korrigieren. Und meanwhile, in der Zwischenzeit, gilt die nicht als koscher. Ja, also nicht, ich kann die nicht für rituelle Zwecke benutzen. Meistens benutzt man den Begriff aber tatsächlich fürs Essen. Und da gibt es sozusagen Abstufungen. Das eine ist, also für die Fleischesser unter uns, gibt es erstmal in der Torah geregelt bestimmte Tiere, die überhaupt dann in die Kategorie passen, die Tiere darf ich essen, die anderen Tiere nicht. Beispielsweise bei den Säugetieren, die müssen gespaltenen Huf haben und Wiederkäuer sein. Und weil wir nicht alle Biologen sind, hat der Talmud spätere Werke der Rabbiner, hat dann einfach festgelegt oder klargemacht, die Tiere, die Hörner haben, also so auf dem Kopf Hörner, die Säugetiere, die das so haben, die sind immer automatisch auch koscher, die sind immer auch Wiederkäuer und haben gespaltenen Huf. So, und dann gibt es doch bei Vögeln eine Liste von, das sind die koscheren Vögel, und dann gibt es bei den Fischen, die müssen Schuppen haben. So, wenn ich also weiß, welches Tier koscher ist, ist dann die nächste Stufe, dass ich das Tier koscher schächten muss. Sehr, sehr detailliert kann man das erklären. Es geht einfach darum, dass man möglichst schmerzfrei das Tier tötet, so dass es ausblutet, weil im Blut die Seele des Tieres ist. So heißt es in der Tora. So, jetzt habe ich ein koscheres Fleisch. Dann muss ich es aber erst noch in Wasser und in Salz, also grobes Salz, legen, damit das Blut, das jetzt noch da vorhanden ist, ganz rausgeht. Jetzt kann man Fleisch essen. Zu koscher gehört aber auch, dass dieses Fleisch nicht gleichzeitig mit Milch gegessen werden darf oder mit Milchprodukten. Klassiker, in der Tora steht dreimal, du sollst das Böcklein nicht in Milch seiner Mutter kochen. Und auch das ist wieder so eines von diesen Gesetzen, das nicht erklärt wird. Wir haben Gesetze, die einfach hoffentlich logisch sind, zivilrechtliche bzw. strafrechtliche Gesetze, nicht morden, das muss man nicht jüdisch sein, um drauf zu kommen. Dann gibt es historische Gebote, Auszug aus Ägypten, und deshalb erinnern wir uns und haben dann eben da ein ganzes, eine Fanal von Ritualen, was sozusagen daran erinnert. Und dann haben wir Gesetze, die aber ohne Begründung von uns gefordert werden. Und dazu gehört das koschere Essen und welche Tiere koscher sind und was man damit machen darf oder nicht. Aber auch da gibt es dann wieder Rabbiner, die versuchen, das zu begründen und sagen, Fleisch ist immer so das Symbol für Tod. Ja, ich muss ja ein Tier töten, bevor ich es essen darf. Und auf der anderen Seite ist Milch immer das Symbol für Leben, weil natürlich Milch immer produziert wird, wenn eine Mutter ein Kind bekommt. Das gehört nicht zusammen auf einen Teller. So, jetzt in der Praxis, um das jetzt nur auf diesen, es gibt noch mehr Aspekte, auch was Wein angeht, oder in der Praxis bedeutet das, dass ich natürlich, wenn ich einkaufen gehe in irgendeinem normalen Supermarkt, total lange brauche beim ersten Mal. Im Laufe der Zeit weiß ich natürlich, welche Produkte ich kaufen kann. Aber heute haben wir so viele Zutaten in den Speisen, dass wenn ich da gucke und alle möglichen E-Nummern habe, die mir gar nicht verraten, dass diese E-Nummer, zum Beispiel E471 ist so ein Klassiker, ist ein Emulgator, der in der Regel auf fleischlicher Basis hergestellt wird und der macht, dass mein abgepacktes Brot oder ähnliches haltbar ist. Also viele Leute kaufen das, ohne zu wissen, dass das da drin ist und dass das möglicherweise fleischige Bestandteile hat. Also das heißt, ich habe tatsächlich so eine Zutatenliste oder ich gucke, welche Produkte vielleicht schon mal von einem Rabbinerkollegen getestet worden sind. Das, was es in Amerika total gang und gäbe ist, ist, dass auf den Produkten von nicht-jüdischen Herstellern auch nochmal ein Koscher-Stempel drauf ist. Das finden wir in Deutschland leider überhaupt nicht. Aber es gibt so eine Aktivliste, die Rabbiner zusammengestellt haben hier in Deutschland. Rabbi ist das Koscher, heißt die. Und da ist tatsächlich so eine Liste von Dingen, die überprüft worden sind. Und manche machen es sich aber wirklich schwer und kaufen nur in einem jüdischen Supermarkt oder eben Produkte, wo eben so ein Koscher-Stempel drauf ist. Also das macht es für den Alltag ein bisschen anstrengend. Aber also ich persönlich komme ganz gut zurecht und ich mache meistens die Einkäufe für uns zu Hause. Und mit der Zeit, wie gesagt, gewöhnt man sich und weiß, die Produkte sind in Ordnung und das kann ich kaufen.
Okay.
Man merkt ja, wenn Sie so reden, wie Sie auch häufig junge Leute unterrichten, was wir auch im Gespräch mit jungen Menschen, aber manchmal auch gar nicht mit nur notwendig jetzt jüngeren Menschen erleben, ist so eine Aversion gegenüber dem Ritual, weil es zu unpersönlich ist. Ja? Also das ist nicht meine Sprache, da kommen meine Probleme nicht vor. Ich habe doch meinen eigenen Stil und da muss ich mich so anpassen, wenn ich da Rituale, die uralt sind, einfach nachvollziehen muss. Würden Sie dann sagen, ja, dann erfind doch deine eigenen Rituale und lass das Traditionelle weg? Oder wie gehen Sie mit dieser Frage nach der Unpersönlichkeit von Ritualen um?
Ja, also die Problematik kennen wir natürlich im Alltag auch oder beziehungsweise mit vielen unserer Jugendlichen, jungen Erwachsenen bis in jedes Alter hinein eigentlich. Mhm. Zumal im Judentum ja noch dazu kommt, dass wir vor allen Dingen im traditionellen Judentum auch auf Hebräisch beten. Die Texte, die biblischen Texte in der Öffentlichkeit, wenn wir aus der Tora lesen, auf Hebräisch, alles auf Hebräisch, bis auf die Ansprache, die Predigt des Rabbiners, die ist dann in der Regel in der Landessprache. Aber manche oder die Mehrheit sogar unserer Jugendlichen sprechen kein Hebräisch. Das heißt, für sie ist sozusagen, wenn sie sagen, das ist nicht meine Sprache, dann ist das tatsächlich nicht ihre Sprache. Also im wahrsten Sinne des Wortes, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass ich jetzt gerade mit der Hilfe von vielen anderen, haben wir ein Kinder-Sidur, ein Kindergebetsbuch gemacht, der auch mit Grafik angereichert ist. Das Hauptgebet heißt Shema Israel, Höre Israel. Ja, das ist ja schön, aber wenn ich das Hörige noch nicht mal verstehe, also ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen und wenn ich das auf einer Sprache mache, die Sie nicht kennen, dann haben Sie nichts von der Geschichte. Das heißt, Sie können zwar vielleicht mit dem Rhythmus mitgehen oder was auch immer, aber es ist dann so. Das heißt, wir haben diese Schranke noch zusätzlich. Wir haben natürlich die Schranke auch der Säkularisierung unserer Gesellschaft. Das heißt, viele sind einfach gar nicht mehr gewohnt an Rituale, sind nicht aufgezogen worden als Kinder im Zuhause so. Das heißt also, ich als Rabbiner oder eben auch als Lehrer, der ich in unseren jüdischen Schulen versuche zu unterrichten, komme immer wieder auch an die Situation und sage, das gehört aber dazu, aber was sagt mir das? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Rituale beizubehalten und zu pflegen. Und deshalb sind wir eben auch in der Situation, was wir vorhin gesagt haben, diesen Nase, Vinishma. Wir sind in einer Generation, die eben nicht mehr einfach tut. Ja, wir tun das und dann fragen wir, warum eigentlich? Sondern hier ist es umgekehrt tatsächlich, dass wir sagen müssen, das ist wichtig, dass wir es tun, weil XYZ und deshalb tut es. Also ich muss immer praktisch mit jedem Ritual, das ich sozusagen erwarte, dass andere es tun sollen, immer auch Erklärungen und hoffen, dass ich sozusagen genau die Note treffe, die denjenigen dann anstimmt und sagt, ah ja, stimmt, das macht eigentlich Sinn, das sollte ich eigentlich auch mehr machen. Und aber gerade für uns sind diese Rituale sind ja Zeugnisse, dass wir einen Bund mit Gott haben. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Wenn ich Schabbat halte, bin ich ein Zeuge, dass Gott die Welt in 7 Tagen geschaffen hat. Wenn ich die Tefillin anziehe, also die Gebetsriemen, dann erinnere ich mich persönlich unter anderem daran, dass praktisch, die sind mit einem Knoten gebunden. Der Knoten auf Hebräisch heißt Kescher, das ist eine Verbindung. Ich stelle eine Verbindung mit Gott her, während ich also Gebetsriemen trage, die Texte aus der Tora beinhalten. Und so habe ich immer wieder einen Bezug. Und was ich auch schön finde, es gibt sozusagen auf allen Ebenen immer wieder diese Rituale. Sehr stark im Judentum ist es auch geprägt beispielsweise durchs Essen. Also jeder jüdische Feiertag hat seine eigenen Speisen, wo dann praktisch die Kinder schon herangeführt werden und wissen, ach ja, zu Pessach gibt es die Matzah, dieses dünne, knäckebrotartige Brot, weil man ja nichts Aufgegangenes essen darf, also Teigwaren sollen nicht aufgehen, nicht säuern. Wir haben zu Chanukka werden Berliner gegessen, weil die werden in Öl gebraten. Chanukka ist das Ölwunderfest und so weiter. Also praktisch jeder Feiertag hat so eine Assoziation. Wir verinnerlichen sogar durch das Essen die religiösen Ideen. Wir schaffen Erinnerung, eine kollektive Erinnerung an ein historisches Ereignis, indem wir diese Rituale sozusagen immer wieder aufs Neue erleben. Und deshalb glaube ich, ist das Schlüsselwort in dem Kontext ist im Judentum Secher, Lizkor, Yizkor, also sich erinnern. Geschichte ist etwas, das anderen Leuten irgendwann mal passiert ist. Erinnerung ist etwas, das mir passiert ist und ich mich daran erinnere. Ach gut, nicht mir, aber meine Eltern, die haben es mir so oft erzählt, dass vielleicht mein Großeltern, Urgroßeltern. Und das geht zurück bis an Anfang der jüdischen Geschichte sozusagen, dass wir immer wieder diese Erinnerung erleben sollen. Und weil ich es ja nicht selber erlebe, empfinde ich das danach möglichst auf allen Ebenen, wie gesagt, durchs Essen, durch bestimmte Gebete, durch bestimmte Ritualien eben.
Danke, ja. Sie haben da von den Gebetsriemen geredet. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich, also die Tefillin, ich habe welche sogar dabei. Es gibt 2. Die sind jetzt hier so verpackt, damit man die gut wegräumt. Also für diejenigen, die das nicht sehen, ich habe so ein kleines Täschchen und dieses Täschchen in dem Fall sogar noch mit Plastik umhüllt, damit es im Regen auch nicht irgendwie nass wird. Und darin sind 4-eckige Lederkästchen. Das ist auch spannend, wer das mal nachschauen will. Im Internet finden sich dann die einen oder anderen Filmchen dazu, wie man die herstellt. Also es ist wirklich aus Leder gemacht. Die werden dann über einen langen Prozess in 4-Ecke, in Quadrate gepresst. Diese Quadrate kann man dann sozusagen unten zuklappen, sodass in diesem Quadrat ein Hohlraum entsteht. Und in diesem Hohlraum sind die 4 Abschnitte auf Pergament hineingegeben, also 4 Abschnitte von Hand geschrieben aufs Pergament, die in der Tora stehen, wo das Gebot steht. Ihr sollt diese Worte als Zeichen auf eure Hand geben und als Denkerinnerung zwischen eure Augen. Und dann werden die tatsächlich also auf den Oberarm gebunden, das erste, auf dem Oberarm, auf den Bizeps sozusagen, auf die höchste Stelle und dann 7-mal um den Unterarm gewickelt bis hin zur Hand. Und das Gleiche macht man dann auf dem Kopf, dass man den praktisch diesen Kopftefillin auf den Kopf legt und dann gehen die beiden Fäden nach hinten, so außen rum und dann hat man die Tefillin, die Gebetsriemen oder Phylakterien, sagt man manchmal auch, hat man dann tatsächlich angezogen. Auch hier gilt wieder, steht wörtlich in der Tora, die Rabbiner erklären uns dann genau, wie es funktioniert.
Ja, danke für die Beschreibung, auch die Vorführung. So kann man sich das nochmal gut vorstellen. Ich habe jetzt noch eine Frage, die sich auf die Wechselwirkung, also von diesen jüdischen Ritualen, wovon Sie uns jetzt schon einige vorgestellt haben, und sozusagen der nicht-jüdischen Umwelt. Genau, Sie haben ja auch angesprochen, dass sozusagen, wie wichtig eigentlich diese Sozialisierung von auch Kindern im Elternhaus ist, um diese jüdischen Rituale zu erlernen und vor allen Dingen auch zu erleben, durch das Essen zum Beispiel. Aber genau, was passiert sozusagen in einer Gesellschaft, wo sozusagen es eine, ja, also die meisten Mitglieder der Gesellschaft nicht jüdisch sind. Wie ist diese Wechselwirkung dann genau oder wie erleben Sie das und auch in Ihrer Gemeinde?
Ja, also ich sag mal, es ist sowohl schwierig als auch auf einer gewissen Ebene förderlich. Mhm. Ich erkläre mich. Also wir leben in einer immer säkularer werdenden Welt. Ja, wenn wir 200 Jahre plus zurückgehen in der Geschichte oder vielleicht noch ein bisschen mehr, dann war die Alternative zum jüdischen Leben, war, ich wechsle meinen Glauben und werde in Europa Christ oder ich werde im Orient Moslem. Es gab nicht sozusagen die Option von säkular. Man war nicht einfach nichts. Mhm. Heute und seit der Aufklärung verstärkt und seit eben auch gerade hier in Deutschland im 19. Jahrhundert so der Drang war, endlich dürfen Juden aus dem Ghetto raus, war so dieser Wunsch, dazu zu gehören zur Gesellschaft, mitmachen zu können, war so stark, dass praktisch Rituale oder auch jüdisches rituelles Leben sozusagen als Behinderung galten. Wenn ich das halte, dann kann ich ja nicht wirklich dazugehören. Das heißt, ich werfe sozusagen diese Altlasten über Bord. Auch Teile der Reformbewegung innerhalb des Judentums haben genau über diese Zeremonialgesetze, wie sie es genannt haben, philosophiert, was kann ich davon weglassen, damit wir sozusagen besser in die deutsche Gesellschaft passen. Das heißt, das ist natürlich ein Phänomen, das grundsätzlich immer mitläuft. Wir haben Jugendliche, junge Erwachsene, Menschen, die, wenn sie nicht in diesem religiösen Kontext aufgewachsen sind, wie kann ich ein moderner Mensch sein und gleichzeitig diese Rituale halten? Und auf der anderen Seite stelle ich fest, und das ist das, was es schwierig macht. Mhm. Dann haben wir natürlich den historischen Faktor, gerade hier in Deutschland. Ja. Also die Generation nach der Shoah wächst auf mit einem ganz klaren Die und Wir. Mhm. Die und außenrum, das ist das Volk der Täter und wir sind das Volk der Verfolgten, der Opfer. Und deshalb gibt es da eine Barriere. Und hier in der Synagoge, hier in der jüdischen Gemeinde, hier in der jüdischen Jugendzentrum, da sind wir unter uns. Das ist so die große Familie und die anderen sind draußen. Das heißt, selbst wenn ich gar nicht mehr religiös mich binde, vor allen Dingen gilt das für viele Überlebende, die sozusagen, man sagt auf Jiddisch, Bräuges sind mit Gott, also so im Streit sind, ja, wie konntest du das zulassen? Aber die gehen trotzdem in die Synagoge. Die halten trotzdem an Ritualien oder Ritualen fest, weil das gehört dazu. Das ist ja, finde das zwar blöd.
Auch Heimat. Aber, also es klingt wie ein Stück Heimat, genau, und Identität. Heimat
und da gehören wir zusammen. Ja. Identität, das alles bin ich. Aber gleichzeitig mit diesem historischen Bruch. So, und jetzt wächst die nächste Generation auf und erzieht ihre Kinder möglichst ohne den Bruch. Weil sie sind aufgewachsen mit Geschichten, die geprägt waren. Ja, ganz ungewollt teilweise. Ja, aber so dieses Kind ist auf. Wir wären damals froh gewesen, wir hätten was zu essen gehabt. So, das ist so als Kindergeschichten, ja, also das muss man sich vorstellen. Und dann, und jetzt haben wir eine Gesellschaft, wo die Eltern sagen, wir wollen das für unsere Kinder nicht, also die dritte Generation soll möglichst frei von diesen, ja, Negativgefühlen sein, die sollen hier, ist eine offene Gesellschaft, Deutschland ist, ich selbst habe das erlebt, ich war in Israel als Kind, Jugendlicher, waren wir praktisch jedes Jahr bei meiner Großmutter zu Besuch, so, und dann kamen die Leute, wo kommt ihr denn her? Und dann kam immer so, Deutschland. Und dann so, was? Wie könnt ihr in Deutschland leben? Und dann musste ich mal begründen, nein, Deutschland ist super und wir hier, die Leute sind ganz bewusst und die haben sich sozusagen von den Sünden ihrer Eltern- und Großelterngeneration distanziert und im Gegenteil, in Frankreich ist es viel gefährlicher, in Deutschland bin ich sicher als Jude. Und das hat aber so gleichzeitig zu so einer Art Verschmelzung geführt, wenn ich sehe, heute ist irgendwie ein Gottesdienst und gleichzeitig ist aber spielt Eintracht Frankfurt. Dann werden die meisten Jugendlichen bei Eintracht Frankfurt sein und nicht in der Synagoge. Und dann muss man leider sagen, seit 2,5 Jahren kippt das Ganze. Also 7. Oktober hat zur Folge gehabt, dass die Kinder, die bei uns auf die jüdische Schule gehen, auf dem Schulweg keinen Davidstern mehr tragen. Rabbiner Apel, der andere Rabbiner, Orthodox-Rabbiner und ich, sind so die Letzten, die noch öffentlich die Kippa tragen. Es gibt noch ein paar andere, aber wirklich Einzelne. Ich rate meinem eigenen Sohn, der an der Uni studiert, dass er lieber ein Käppi aufziehen soll, auf dem Weg zumindest zur Uni im Seminarraum hat er dann die Kippa auf, weil Teil seiner Identität und will das auch, er will es ja auch gar nicht verstecken, aber natürlich will er sich auch nicht mutwillig irgendwie als Zielscheibe in die Öffentlichkeit. Also das heißt, das führt dann wieder zurück. Also diese Negatividentität zu sagen, die potenziell gefährlichen und das wiederum verstärkt dann wieder so eine jüdische Identität im Negativen. Wir haben einen Gedenkgottesdienst gemacht, der war richtig voll. Also dieses Gefühl, ich möchte etwas tun und ich möchte dieses spirituelle Zurückbesinnen haben. Also das wird dann wieder stark. Das heißt, Minderheit, einerseits sozusagen eine starke Identität und dann auch wieder die Bereitschaft, das durch meine Zugehörigkeit, also jetzt eben nicht nur, ich lasse mich nicht definieren durch die Antisemiten, sondern ich möchte mich identifizieren durch mein aktives Jüdischsein. Mhm. Ja, also das sozusagen umzukehren wieder in ein aktives und nicht in ein passives, die bestimmt, wie ich bin und was ich bin und warum ich so bin, sondern ich bestimme, wie und was ich bin. Und dann kann man sozusagen das wieder umkippen. Das ist sozusagen die, diese Beidseitigkeit von Minderheit, aber nicht irgendeine, sondern eine jüdische Minderheit zu sein.
Und aktiv heißt jetzt nicht nur, ich vollziehe meine Rituale und kümmere mich um das Florieren unserer Synagoge, sondern das heißt ja auch, ich möchte, dass diese Gesamtgesellschaft gelingt, oder? Und ich möchte mich auch da einbringen. So meinen Sie, glaube ich, das lege ich Ihnen jetzt fast in den Mund. Also wie was heißt aktiv? Ja.
Also aktiv, das ist tatsächlich auch so ein innerer Diskurs, den wir führen und der, ich sag mal so, in Wellen oder auch von einzelnen Personen ein bisschen abhängt. Dass die erste Welle oder der erste Impuls sozusagen muss erstmal die Stärkung nach innen sein. Ja, weil erstmal brauche ich meine eigene Identität und in dieser eigenen Identität kann ich dann mein Ich-Sein auch zeigen. Die Grundidee von den Propheten kennen wir es ja, wir sollen Licht sein für die Völker. Es steht im dritten Buch schon, dass wir ein Volk von Kohanim sein sollen. Also das Volk der Priester macht ja keinen Sinn, weil wir haben ja innerhalb des Judentums haben wir Unterschiede von Priestern und Säkularen und Laien. Also was ist damit gemeint? Sozusagen, dass das, so wie es innerhalb der jüdischen Gesellschaft eine Struktur gibt, so sollen wir sozusagen in der Welt versuchen, durch unser moralisches Handeln, durch unser ethisches Handeln, durch unsere Gebote, durch dass die Menschheit sagt, ach, so kann man auch sein, daran nehmen wir uns ein Beispiel. Und das heißt, dass dieses Wirken natürlich aktiv sein muss. Wir sind relativ wenige in der Welt mit 15 Millionen gegen 8 Milliarden und nicht gegen, sondern im Verhältnis zu. Ja. Und dann, ja, aber je öfter, und deshalb ist es wichtig, öffentlich klarzumachen, ich habe regelmäßig Vorträge über Medizinethik zum Beispiel, wie das Judentum dazu steht, oder andere ethische Themen. Denn das geht nur so. Das ist ja der Ursprung des jüdischen Volkes war, als Sklaven in Ägypten zu sein und zu sagen, wir wissen, wie es auf der falschen Seite der Skala ist. Und deshalb sollst du dich erinnern, sei nett zu den Witwen und Waisen, sei nett zu dem Fremden, damit wir die Umkehrung leben. Und gerade weil wir über 2000 Jahre Diaspora immer wieder Minderheit waren, wissen wir natürlich, wie das ist, unterdrückt zu werden, in einer Gesellschaft zu leben, die ungerecht ist. Und deshalb sind wir so sehr auch Fürkämpfer immer gewesen in, denke ich, allen Strukturen, in allen unterschiedlichen Kulturen, immer wieder für Gerechtigkeit, für gerechte Gesellschaften zu kämpfen und das eben auch, gerade wenn es so schlimm ist wie jetzt, noch lauter und noch deutlicher zu machen.
Mhm. Ja, auch nochmal danke für die Schilderung von dieser Perspektive der Minderheit. Kann ich also auch irgendwo ein wenig nachvollziehen. Ich bin ja katholisch, komme aus Berlin, da ist man auch eine Minderheit. Also nur sehr ansatzweise natürlich. Aber ich glaube, das ist auch ein großer Ziel in unserem Podcast, Wissen über Religionen in die Öffentlichkeit zu tragen, dass auch religiöse Gruppen in Deutschland, alle, wir sind religiös plural, ihren Platz haben, ihren Ort haben. Und große Motivation für mich auch, dass jüdische Menschen keine Käppi weiterhin in Deutschland, also irgendwann der Zustand hoffentlich erreicht wird, dass sie keine Käppi tragen müssen oder ihr Sohn. Es berührt mich sehr, wenn sie das sagen. Irgendwie, das finde ich ein Zustand, an dem es zu arbeiten gilt in Deutschland. Genau. Also Das ist nochmal sehr spannend, auf jeden Fall dieses Verhältnis Mehrheitsgesellschaft, Minderheitsreligion und dieser Anpassungsdruck, der doch irgendwie da ist und wie man mit dem umgeht und was das auch in einer Gemeinschaft auslöst für Dynamiken. Genau.
Also mir fallen noch viele Fragen ein. Ich werde auch gleich noch eine stellen. Aber ich möchte auch ankündigen, lieber Rabbiner Susanne, stellen Sie uns ruhig auch Fragen. Ja. Also es soll jetzt hier nicht so sein, hier einer wird von zweien gegrillt. Ja, Sie sollen ruhig auch sagen. Weil ich wollte, also nur damit Sie sich eine Frage überlegen können, falls Sie noch keine auf der Lippe haben, würde ich noch mal ansprechen. Stichwort aktiv hatten wir eben schon, aber das jüdische rituelle Leben wirkt ja auch selber sehr aktiv. Da tut man sehr viel. Gibt es eigentlich auch Momente, wo gar nichts ist, wo Stille ist, wo dann so Raum für eine persönliche Gottesbegegnung vielleicht ist? Also jetzt können Sie entweder darauf eingehen oder uns grillen.
Das gibt es grundsätzlich schon, nur habe ich das Gefühl, ich bin dauernd im Podcast, deshalb habe ich gar keine Zeit dafür. Nein, Spaß. Tatsächlich.
Wir halten Sie davon ab.
Genau, Sie sind schuld. Nein, tatsächlich, aber auch das ist Teil des Rituals. Das ist ganz interessant, wenn wir, also klassischerweise das Morgengebet. Wir beten dreimal am Tag, morgens, nachmittags, abends. Und jetzt das Morgengebet, ich habe vorhin ja schon so ein bisschen von verschiedenen Ebenen des Seins gesprochen, also der erste Teil des Gebetes beschreibt so das morgendliche Aufstehen, die Opfergaben, die man früher im Tempel gegeben hat. Das ist so der körperliche Bereich, der physische. Dann kommen Gefühle, wie drücke ich die aus? Durch Lieder, die Psalmen. Das mündet mit dem Gesang am Schilfmeer, das Lied vom Schilfmeer bei der Durchquerung. Dann kommt sozusagen der intellektuelle Teil, das Anerkennen des ein Gottes, Schema Israel, mit den Gebeten, dass Gott derjenige ist, der die Welt funktionsfähig hält, nämlich indem die Sonne morgens aufgeht und wieder unter, beziehungsweise eben also hell und dunkel wird und diese universale Struktur behält, die Besonderheit. So. Und dann kommt die Amida. Amida ist ein stilles Gebet. Das drückt sozusagen die Spiritualität aus. Sein Gebet, normalerweise muss ich ein Gebet immer so laut sprechen, dass ich es mindestens selber hören kann. Sonst gilt es nicht. Die Amida ist noch stiller. Auch wieder eine Anleitung. Das sind Lobgebete, Bittgebete, Dankgebete. Aber auch die Moment innerhalb dieser Gebete, immer das auch zu vertiefen, wenn man jetzt ein besonderes Anliegen hat. Aber eben auch der Moment, wirklich so in sich, ganz in sich zu gehen. Und eine Sache finde ich dabei spannend, das Gebet auf Hebräisch oder Beten, vielleicht leichter gesagt. Beten heißt Lehit Palel. Das ist reflexiv. Also es ist, als würde man sagen, sich selbst zu beten. Und die meisten Menschen, glaube ich, haben so im Kopf, so wenn ich jetzt bete, dann kann ich Gott beeinflussen, dass der macht, was ich will. Aber idealerweise macht ein Gebet etwas mit mir. Ich sollte anders aus dem Gebet herausgehen, als ich reingegangen bin. Und das ist so diese innere, in sich zurückziehen. Und das jeden Tag dreimal. Also das, das heißt, ja, es kommt vor. Und es kommt natürlich auch an anderen Stellen vor. Im Privaten sowieso. Und vor allen Dingen vorm Schlafengehen. Da ist nochmal so ein ganz guter Moment. Wenn dann tatsächlich alles andere außenrum aus ist. Meine Frage an Sie, ja, da gibt es auch eine ganze Reihe von. Ich habe lustigerweise meinen ersten Vortrag habe ich gehalten vor einem christlichen Bibelkreis mit 15. Und zwar hatte ein Mitschüler von mir, dessen Mutter war in so einem Bibelkreis und die haben mich eingeladen, die wollte mal über Judentum. Und dann habe ich da über das Judentum gesprochen und dann kam noch der Pfarrer dazu. Und dann sagte eine der Damen dort, ach ja, Herr Pfarrer, ist schon ein bisschen schade, wenn wir das jetzt so hören, wie das im Judentum ist, dass wir so wenig übrig haben von unseren Ritualen. Also vielleicht sollten wir auch mal wieder öfter in die Kirche gehen. Irgendwie sowas kam dann. Dann habe ich zu dem Pfarrer gesagt, so, hey, ich glaube, ich habe so ein bisschen von Ihrer Arbeit
das
übernommen.
Das ist der Call.
Und, aber ich glaube, das ist so einer der Grundsatzfragen, die wir immer wieder haben, aus jüdischer Sicht an das Christentum. Jesus selbst wird zitiert, ich glaube, es ist Matthäus, kein Jota soll verändert werden. von der Schrift und ich bin nicht gekommen, um etwas zu ändern oder zu reduzieren. Und dann ist aber das Christentum letztendlich doch genau das. Also aus jüdischer Sicht, 613 Genverbote, die waren ja auch bindend für Jesus und er hat sie ja höchstwahrscheinlich auch alle gehalten. Wie steht das Christentum heute sozusagen zu diesem Teil der Historie? Ich verstehe, wie es passiert ist, aber vielleicht sagen Sie noch mal was dazu. Welche Rituale, die sozusagen aus dem Judentum eigentlich stammen, braucht man es nicht mehr? Ist da nicht so ein bisschen das Gefühl? Also ich habe manchmal das Gefühl, man schwebt so in den Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, da soll ich hinkommen, aber es gibt keine Stufen, wie ich diese höchste Stufe erreichen kann. Im Judentum gibt es immer so ganz viele kleine Schritte und die muss ich handeln und da komme ich hoffentlich irgendwann sozusagen auf diese Ebene, wo dann so die Ideale sind. Und im Christentum habe ich häufig das Gefühl, diese Zwischenschritte fehlen. Fehlen Ihnen die Rituale nicht auch oder einige davon?
Also ich praktiziere auch viele katholische Rituale schon mit großer Begeisterung, muss ich sagen. Ja. Manches ist so ein bisschen selbst überlegt, also dass ich zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen ein Kreuzzeichen mache und so den Tag dann dem Herrn anvertraue und mich ihm anvertraue. Aber vieles ist einfach auch das, was die gesamte Kirche vollzieht und was natürlich ganz nah an den Traditionen Israels ist. Ja, also zum Beispiel gehört zu allen Gebetszeiten das Beten von Psalmen. Ja, und die sind natürlich ganz großartig, weil da alle Stimmungen, die ein Mensch haben kann und alle Gefühle, die in einem aufkommen, Raum haben und rauskommen. Und dann sind natürlich auch unsere liturgischen Bräuche und Regeln schon sehr ähnlich wie das zum Beispiel, was im Tempel vollzogen wurde. Also dass es bei uns in den feierlicheren Gottesdiensten Weihrauch vorkommt. Ja. Aber all das soll natürlich immer auch eine neue Verbindung zwischen uns und dem auferstandenen Christus sein. Also das ist das Besondere und Neue. Und wenn Jesus vom nicht abzuschaffenden Jota und Tüpfelchen redet, dann sagt er im gleichen Atemzug, ich bin dazu gekommen zu erfüllen und sicher nicht nur in dem Sinn, das jetzt zu machen, sondern bei uns kommt dann natürlich auch noch dieser Anspruch dazu, so wie es Christus gelebt hat und in der Gemeinschaft mit Christus wir leben können, kommt es dann zu seinem Eigentlichen, also in dem Sinn zur Erfüllung. Ja? Also diese Skepsis, uiuiui, man soll möglichst wenig Rituale haben, das halte ich auch für eine geradezu gefährliche Abstrahierung des Glaubens. Aber natürlich ist die Grundhaltung bei uns jetzt diese geschenkte Freude über den Auferstandenen, über die Auferstehung. Und das wollen wir vor allem, und das wollten auch die frühen Christen schon ausleben und zeigen mit unseren Ritualen. Frau Tannen, Sie sehen es vielleicht nochmal völlig anders, oder?
Ja, also für mich, es gab ja 1965 das Zweite Vatikanum und da hat man sich schon viel Gedanken gemacht zur Verhältnis von Kirche und Welt. Und es gibt eine Stelle, also es gibt zwei Stellen, die ich hier im Kopf habe, und zwar einmal im Nostra Aetate hat man nochmal ganz klar festgehalten, dass Jesus Jude war und dadurch das Verhältnis für uns zum Judentum nicht nur nice to have ist, sondern wirklich Identität stiften. Also aus meinem eigenen Glauben heraus, Jesus war Jude. So, das ist ganz klar. Und das ist für mich einmal sehr, sehr wichtig, wirklich auch im Gespräch mit dem Judentum zu sein, aus meinem Glauben heraus. Und dann sozusagen diese Frage Anpassungsdruck und irgendwie Veränderung und Ursprungstreue, würde ich sagen, da gibt es eine Stelle, nach den Zeichen der Zeit zu forschen. Und diese Zeichen der Zeit sind jetzt nicht gleichzusetzen mit dem Zeitgeist, also jetzt alles, was irgendwie gerade on vogue ist, umsetzen, sondern sich zu fragen, was sagt mir diese Zeit, wie sieht die Zeit aus, dafür muss ich sie gut kennen, also ich muss mich mit ihr beschäftigen, in dem Dokument steht auch wirklich forschen, also erforschen, was ist da so los und dann in zu schauen, okay, was sagt diese Zeit und wie kann ich sie sozusagen verbinden zu diesem Ursprung, den wir haben? Also zu dem dreifaltigen Gott, an den wir glauben. Und genau, also nicht dem Zeitgeist verfallen und alles sozusagen machen, was gerade irgendwie gerade in Mode ist, aber ihn auch nicht ignorieren und sagen, ich ziehe mich daraus komplett zurück. Es geht, glaube ich, so ein bisschen darum, diese Balance zu finden und im Dialog in der Welt zu stehen und Salz für die Erde zu sein. Also sozusagen, ich finde die Welt wunderbar, sie ist irgendwie von Gott geschöpft. Und von daher habe ich jetzt auch keine Angst vor ihr. Also ich muss mich nicht irgendwie zurückziehen, sondern ich möchte diese Welt kennenlernen und die Zeichen der Zeit verstehen, weil sich Gott für uns einfach in dieser Geschichte da ist. Also es ist ein geschichtliches, es ist ein Zeichen der Geschichtlichkeit. Und die Geschichte ist sehr wichtig. Also Sie meinten ja sozusagen, das habe ich sehr mitgenommen, die Erinnerung ist sozusagen eigentlich auch ein Schlüsselbegriff. Und da kann ich total zustimmen, weil auch aus meinem Glauben heraus ich mich an die Geschichte, also die Geschichtlichkeit Gottes wichtig ist und Identität stiften und ich auch versuche durch sie immer besser zu verstehen. Genau, so würde ich das sehen.
Aber würden Sie sagen, weil ich im Gespräch mit christlichen Geistlichen, die mir dann davon erzählen, dass Kirchen geschlossen oder Gemeinden zusammengelegt werden, also der Schwund sozusagen der Gläubigen, hat ja so eine Zweiseitigkeit. Ja? Das eine ist die grundsätzliche, immer leichter fallende Säkularität, sage ich mal, der Menschen und die Attraktivität vielleicht auch dessen. Und gleichzeitig, was fehlt? Also wo ist, wenn ich jetzt mit gläubigen Menschen spreche, wo fehlt sozusagen der Übertrag auf die anderen? Warum gelingt es nicht mehr? Haben wir zu viele Rituale oder glauben Sie, über das Christentum haben Sie zu viele, haben Sie zu wenige? Sollte man die anders zelebrieren? Muss man da was erneuern? Oder wie würden Sie sagen, dass sozusagen das Ritual als solches eine Rolle spielt in der Akquise oder sogar dem Abschrecken von Gläubigen?
Also ich glaube, den Punkt, den Sie auch hatten, die Sozialisierung, habe ich zumindest verstanden, dass die im Judentum sehr wichtig ist, sozusagen das Kennenlernen von den religiösen Ritualen. Ich würde auch sagen, dass das im Christentum auch einen Wert hat. Also vielleicht nicht so stark wie im Judentum, aber sozusagen dieses in der katholischen Kirche, jetzt hatten wir auch in der letzten Folge tatsächlich, haben wir über die Taufe geredet, die man ja im Katholischen auch als Kind erfährt. Also man wird, wenn die Eltern sich dafür entscheiden, als Kind getauft. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen auch heute schon so ein bisschen schräg. Wieso jetzt ein Kind? Das kann sich ja gar nicht entscheiden und das ist dann vielleicht da irgendwie rein genötigt. Ich wurde auch als Kind getauft. Ich habe das nie als Nötigung empfunden, sondern als eine Tür, die meine Eltern mir geöffnet haben. So wie sie mir auch die Tür geöffnet haben, ich spiele Hockey im Hockeyverein. Und das sind sozusagen, also das dadurch bin ich damit sehr vertraut und habe sozusagen meine Reise im Glauben und die ist natürlich da, aber mir wurde überhaupt die Tür geöffnet. Und das sehe ich als sehr großes Geschenk an, sozusagen das als Kind miterlebt zu haben. Ja? Also sei es irgendwie Krippenspiel jedes Jahr gemacht zu haben, habe ich total positiv in Erinnerung. Und also deswegen glaube ich nicht, dass wir zu wenig oder zu viele religiöse Rituale haben. Wir haben ja, sondern ich glaube, dass für viele Menschen sie vielleicht nicht mehr verständlich sind, warum sie eigentlich da sind und sagen, das, was mich da bewegt und berührt, was ich da erfahren kann, dass wir vielleicht als Kirche, als Gemeinschaft sozusagen uns fragen müssen, wie können wir die eigentlich auch besser übersetzen oder kommunizieren an Menschen, die das gar nicht kennen, die nicht eine religiöse Sozialisierung oder eine katholische, christliche, wie auch immer, erlebt haben und sozusagen da gar keine Sprachfähigkeit bis jetzt haben. Und das ist natürlich ganz anders, als es bei mir ist, wo ich damit aufgewachsen bin. Also ich bin da sehr empfänglich für. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung in einer säkularen Gesellschaft. Menschen, die keine religiöse Musikalität haben oder sozusagen da gar nichts da ist, das zu erklären, was wir da eigentlich so machen. Aber ich denke, der Podcast ist ein guter Anfang auch dafür, weil man ja so überhaupt erstmal erfährt, was machen denn diese religiösen Menschen da so in ihren Ritualen. Und genau, also ich glaube, da haben wir heute einen kleinen Beitrag zu geleistet.
Ja. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses auch das Verhältnis, was ich gerade gesagt habe, Nasseh, wenn ich schma, dieses Tun und Hören. Ja. Wie sehr kann ich in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich noch erwarten, dass irgendjemand etwas tut, ohne zu verstehen, warum? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich die Aufgabe von religiösen Menschen ist, sozusagen den weniger religiösen sozusagen nochmal zu erklären. Wir haben häufig die Tendenz, glaube ich, so in die Orthopraxie abzurutschen. Ja, und zu sagen, dass wir machen das, weil das zu machen ist. Und dann machen wir das halt. Und dann so, warum? Und dann, ja, wenn ich darauf keine Antwort auf diese Warum habe, nicht, dass das mein Motivator ist. Mein Motivator, ich brauche das nicht. Ich brauche keinen Erklärer hinten dran. Ja, der Erklärer ist, Gott will das, dass ich das so tue. So. Aber ich muss schon in der Lage sein, es auch anderen nahe zu bringen. Mhm. Und ich glaube, das ist eben, wenn ich es einfach nur mache und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe, dann rutsche ich in diese Orthopraxie. Mein Vater hat immer eine schöne Geschichte erzählt. Also wir sind als Kinder aufgewachsen. Fragen Sie Juden, ganz viele Juden werden die gleiche Antwort geben. Jeden Freitagabend gibt es also dieses Ritual, die Frau in der Regel zu Hause zündet die Kerzen an, damit wird der Schabbat begonnen. Und wenn dann man vom Gottesdienst nach Hause kommt am Freitagabend, dann wird Wein getrunken, also ein Segen auf den Wein gesprochen. Und das Brot, die beiden Zopfbrote, also die beiden Chalot, werden zugedeckt, während man den Kiddusch macht. Und dann geht man Hände waschen, das Brot wird aufgedeckt. Und dann wird das Brot gegessen. So, der Segen natürlich. Und mein Vater fragt mal wieder als Rabbiner in der Gemeinde, sagt, wissen Sie eigentlich, warum man das Brot zudeckt? Und ich mit so 13, 14 so, ja, natürlich, 100 Mal gehört die Frage und die Antwort. Und er sagt, ach, du weißt ja, warum? Sag ich, ja, damit das Brot sich nicht schämt. Und deshalb sage ich, fragen Sie ganz viele jüdische Menschen, die werden immer alle sagen, das Brot soll sich nicht schämen. Warum? Weil der macht Kiddusch auf den Wein. Und das Brot sagt, ach, aber die ganze Woche bin ich doch wichtig und so und heute nicht. Warum das der Wein? Der Wein, ja, weil es Schabbat und man möchte was Teures, was Wichtiges. Dann nimmt man den Wein. So, jetzt soll man das Brot aber nicht kränken. Und mein Vater guckt mich an und sagt, wie alt bist du? Und ich, 13? Und er sagt, du bist 13 und glaubst immer noch, dass Brot Gefühle hat? Und ich sage, ja, nee, natürlich nicht. Aber ja, damit bin ich doch aufgewachsen mit dieser Geschichte. Und er sagt, stellt euch vor, jemand kommt, also klassische Familiensituation, der Mann kommt jetzt zum Gebet nach Hause, die Frau hat Tisch gedeckt und alles gemacht und er bringt Gäste mit und alle kommen rein und er guckt auf den Tisch und sieht, das Brot ist nicht zugedeckt. Und jetzt fängt er an, seine Frau anzumeckern und dann noch anzuschreien und so, was hast du denn gemacht? Und so, wie kannst du hast du nicht mal den Tisch decken? Und dann sagt mein Vater, was hat er jetzt gerade gemacht? Er hat das Gebot, das uns vorschreibt, oder der Brauch, das ist noch nicht mal ein Gebot, den Brauch, dass wir das Brot zudecken oder das Brot nicht zu beschämen, hat er genutzt, um seine Frau zu beschämen. Mhm. Also er hat praktisch vor lauter Orthopraxie das Gebot ad absurdum geführt. Mhm. Und ich glaube, dass wir da immer praktisch wieder hin müssen, dass wir Menschen erklären, was ist der Background, warum machen wir das, warum ist eine Taufe etwas Besonderes, das den Ursprung hat in der Mikwe, in dem Ursprung, aber die Mikwe den Ursprung hat in der Sintflut, die Sintflut den Ursprung hat im ersten Element, das in der Tora, in der Bibel beschrieben wird, ja, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebt, noch ganz am Anfang, wo noch alles Tohu Wavohu ist, dass sozusagen da ist jetzt das Potenzial und dann kommt die Entstehung der Welt. So, und das ist wirklich der Ursprung, dann sind wir im Wasser und da fängt es an und dann hat das Ganze nochmal eine andere Ebene. Und ich glaube, wenn wir die Sprache immer wieder finden, das dem Menschen nahezubringen, dann kriegen wir vielleicht auch mehr Religiosität hin. Ich glaube fest daran, dass eine Welt, in der mehr Menschen religiös sind, eine Welt ist, in der auch mehr Respekt vor Religionen, vor anderen Menschen, die religiös sind, vorhanden ist. Deshalb habe ich mich damals gefreut, als die Dame gesagt hat, wir müssen mehr in die Kirche. Gut so.
Sehr schön. Ja, das ist doch vielleicht auch ein ganz guter Abschluss. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um einiges zu erklären, einige jüdische Rituale zu erklären. Also ich gehe jetzt auf jeden Fall mit einigen Lernkurven aus unserem Gespräch raus.
Vielen Dank. Ihnen viel Erfolg.
Dankeschön.
Alles Gute, alles Gute.
Alles Gute.
Alles klar?
Wow. Das war ja wirklich sehr spannend eben, wie der Rabbi Susan mit uns geredet hat. Wie fanden Sie es, Frau Chan?
Richtig spannend, absolut. Also mich hat das wirklich auch teilweise richtig berührt, wie er erzählt hat, wie jüdisches Leben in Deutschland, auch vor welchen Herausforderungen es steht, seine jüdischen Rituale zu leben und zu pflegen, vor allen Dingen in der Gegenwart. Genau, das fand ich wirklich sehr eindrücklich. Und
ja, Sie haben da sogar einen spannenden Begriff verwendet, um das auszudrücken, was er vorgestellt hat, nämlich das gibt so eine Heimat, haben Sie doch gesagt, ja. Und mir ist dabei was klar geworden, muss ich echt sagen. Ich erinnere mich noch, wie ich 1984 mit einer Gruppe von Jugendlichen 3 Monate lang in Nazareth gewohnt habe. Und als wir dann durch ganz Israel gefahren sind, immer wieder auch jüdische Gebetsriten gesehen haben. Und ich fand das damals so schön, wie das eine Sicherheit gibt den Menschen. Ja? Nicht, damit die sich da drin verkuscheln können, sondern damit sie sich dann aus dieser bekannten, gelebten, freudig vollzogenen Tradition in die Welt so öffnen können. Und ich glaube, dass ich auch deswegen selber dann Ordensmann geworden bin. Also diese bewusste, gelebte, rituelle Religiosität dann so in meiner Weise vollziehen wollte. Es war wirklich jetzt eine Einsicht. Danke für dieses schöne Wort, Heimat im Ritus.
Ja, genau, das hat mich wirklich auch sehr berührt, dass einfach religiöse Rituale Heimat sein können, auch wenn man vielleicht aufgrund der deutschen Geschichte der Shoah persönlich in seiner Gottesbeziehung auch einige Herausforderungen hat, das zu integrieren. Also das, die Frage hat, okay, wo war Gott eigentlich in der Zeit der Shoah? Was ich sehr stark mitnehme, war den Vergleich, den er gemacht hat. Und er meinte, ja, also wenn ich mir ein Auto kaufe, dann gibt mir der Händler ein riesiges Buch mit irgendwie 600 Seiten Gebrauchsanweisung für dieses Auto. Und das fand ich sehr ein gutes Bild dafür, warum es im Judentum 613 Geh- und Verbote gibt. Weil diese Geh- und Verbote, diese große Anzahl, die teilweise auch sehr kleinteilig sind, also ganz spezifisch sagen, was man tun und was man lassen sollte, wie eine Gebrauchsanweisung Gottes sind für den Menschen, um diese Beziehung, die einem jüdischen Menschen eben so wichtig ist, auch gut leben zu können und sozusagen sich nicht komplett hilflos zu fühlen und zu wissen, okay, was mache ich denn jetzt? Wie pflege ich denn diese Beziehung? Und auch, dann meinte er ja, der Schlüsselbegriff ist für ihn Erinnerung. Und das fand ich auch sehr spannend, den Gedanken dieser Erinnerungsgemeinschaft, die Zeugnis ablegt für den Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und diese Gemeinschaft der Erinnerung aktualisiert sozusagen den Bund in der Gegenwart und versucht ihn zu leben in der Erinnerung. Und das fand ich wirklich einen Gedanken, den ich sehr stark auch mitnehme für meine eigene, für meinen eigenen Glauben und für mein eigenes theologisches Treiben.
Ja, gut. Genau. Ich muss noch mal einen Gedanken, den er ziemlich am Anfang gebracht hat, ein bisschen nachvollziehen, um ihn mir etwas klarer zu machen. Und dann können Sie vielleicht sagen, ob Sie das auch so verstanden haben oder ob Sie da eine andere Deutung haben. Er hat doch am Anfang diese Maimonides-Deutung, warum essen Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis und gerade das ist verboten und das bringt dann das Schlechte. Also das ist, wieso ist es nicht gut, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Ich glaube, er meint vielleicht mit Maimonides, vom Baum der Erkenntnis essen würde bedeuten, dass die Erkenntnis von richtig und falsch, von moralisch Objektivem plötzlich von mir gegessen wird, plötzlich ganz subjektiv wird und dann geht es nach meinem Geschmack und dann geht es danach, was mir passt und nicht passt und so kommt das Böse in die Welt. Bevor ich davon gegessen hatte, bevor die Menschheit davon gegessen hatte, stand das mir gegenüber und hat mich zum Guten herausgefordert, hat mich geleitet. So wie ich es gegessen habe, habe ich es mir in schlechter Weise angeeignet und subjektiv gemacht. Ist das ungefähr das, was er sagen wollte oder haben Sie es anders verstanden?
Nee, ich finde, wie Sie das gerade ins Wort gebracht haben, also man hat davon, man ist auf den Geschmack gekommen von Gut und Böse und vielleicht auch sozusagen von ich möchte meinen eigenen Willen durchsetzen und ein bisschen auch egoistisch vielleicht handeln. Man kommt da auf so einen gewissen Geschmack. Finde ich ein ganz gutes Beispiel und eine schöne Metapher. Für würde ich sagen, habe ich es auch verstanden.
Ja, gut. Klasse. Ja, also war wirklich einer, der ein Künstler ist, die Tradition zu erklären und eine Logik dahinter zu sehen und dabei aber auch nicht so platt zu sein. Also wirklich ein offenkundig begeisterter und erfahrener Lehrer, oder? Hat man nicht auch gemerkt?
Absolut, fand ich auch. Wirklich toll, wie er jüdische Rituale sehr bildlich auch erklärt. Und ich bin ganz begeistert von dem Gespräch. Ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt in die letzte Kategorie starten. Alles Gute und bis zum nächsten Glauben.
Alles Gute und bis zum nächsten Glauben.
Mein Lieblingswort in dieser Kategorie stellen wir uns ja unser Lieblingswort des Monats vor. Und ich fange mal an, mein Lieblingswort. Ich bin ja gerade in den USA und bin über das Wort Zeitgeisti gestolpert. Das ist ein Adjektiv. Und ich mag es ganz gerne, wenn man in anderen Sprachen deutsche Lehnwörter, also irgendwie ein Wort erkennt, was man aus seiner eigenen Heimat, also aus seiner Muttersprache wiedererkennt. Und die Amerikaner sprechen das so schön aus, so Zeitgeisti. Im Deutschen kommt es vom Wort Zeitgeist. Und es wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und findet man da wieder. Und ich glaube zum ersten Mal, der Begriffsschöpfer war Herder. Mhm. 1769 hat er dieses Wort überhaupt erstmal eingeführt. Warum ist es mein Lieblingswort? Also Zeitgeist beschreibt ja die Denk- und Fühlweise eines bestimmten Zeitalters oder so die Mentalität, was die Menschen bewegt, über was sie nachdenken, die Eigenart dieser Zeit. Und man könnte ja sagen, oh Gott, der Zeitgeist, schrecklich, man sollte sich nicht zu sehr an ihn anpassen oder sollte man sich mit ihm beschäftigen. Also welche Rolle hat er eigentlich für eine Religionsgemeinschaft und vor allen Dingen auch für religiöse Rituale? Und ich würde sagen, ich habe darüber dann so ein bisschen nachgedacht, wie das eigentlich jetzt so im Christentum auch ist. Und ich würde sagen, der Geist spielt ja auch in der katholischen Kirche eine große Rolle, weil wir darauf vertrauen, dass der Geist die Kirche durch die Zeit führt. Und das heißt jetzt nicht, dass der Geist, der die Kirche führt, identisch ist mit dem Zeitgeist. Es heißt aber auch nicht, dass man den Zeitgeist komplett ignorieren sollte, sondern es heißt, dass man nach den Zeichen der Zeit forschen sollte. Also auch wirklich die Aufforderung, forschen sich auch intellektuell und auf einem rationalen Level damit zu beschäftigen, was eigentlich die Zeichen der Zeit sind. Und das finde ich einen schönen Gedanken, dass die Kirche dieses Zeichen der Geschichtlichkeit hat, also in dieser Spannung Anpassung, also kluge Anpassungen treffen, weil die notwendig sind, aber auch in dieser zur Ursprungstreue, also in der Balance zu sein, sich zu verändern, mit dem Zeitgeist auseinanderzusetzen, aber den Ursprung, den Kern nicht zu verlieren. Oh ja, und ich denke, das ist das Spannende für mich, diese Balance zu finden.
Das passt jetzt auch sehr gut.
Bin ich ganz gespannt.
Ich wollte gerade noch kommentieren, das passt auch total zu dem, was Sie auch zu Rabbiner Susanne gesagt haben. Ne? Das war dann ja schon offenbar so ein bisschen in Ihrem Geist vom Zeitgeist zu reden. Vielen Dank dafür, ja. Ja, mein Wort hat was damit zu tun, dass Sie gefragt haben nach koscherem Leben, reinem Leben. Und ich habe mir noch mal Gedanken gemacht über das Wort Lauterkeit. Ja? Das kommt nicht von dem Wort laut, also mit starkem Geräusch oder hohem Volumen unterwegs sein. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern für mich ist so ein Wort, an dem ich so ein bisschen meine eigene Seele erheben kann, wo ich mich selber motivieren kann, zu sagen, ja, du kannst lauter sein, ehrlich sein, transparent sein, den Leuten nicht verheimlichen, was du denkst, und das macht dann menschliches Miteinander dauerhaft möglich und gut und weiterführend. Also mein Wort heute, inspiriert vom koscheren Leben, ist lauter sein, Lauterkeit.
Ja, schön. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit bei Alles Glauben. und konntet etwas für euch mitnehmen für diesen Monat über jüdische Rituale. Und es bleibt uns jetzt nichts weiteres, als euch alles Gute zu wünschen und wir sehen uns beim nächsten Glauben.
Und glauben Sie nicht alles, was man Ihnen sagt.
Das war die neue Folge von Alles Glauben. Wir hoffen, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast. Und eine richtig große Freude macht ihr uns, wenn ihr diesen Podcast mit 5 Sternen bewertet. Alles Gute euch und bis zum nächsten, letzten Dienstag im Monat.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.